vor 6 Monaten, sei auch für unsere Gäste erwähnt, haben wir unsere Predigtreihe durch den Kolosserbrief begonnen. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Schon ein halbes Jahr haben wir uns mit dem Kolosserbrief hier beschäftigt. Wer erinnert sich noch an das Bild, das ich in meiner ersten Predigt in der Einleitung zum Kolosserbrief hier als Hintergrund auf der Leinwand eingeblendet habe? Wisst ihr es noch? Wie soll man das heute wissen, gell? In der Zeit, wo man so viele Bilder sieht? Aber vielleicht gibt es ja doch jemand, oder der sich doch noch erinnert. Das erste Bild zur ersten Predigt als Hintergrund zu diesem kolossalen Kolosserbrief. Bitte? Es war eine Bergspitze, ganz genau. Von welchem Berg denn? Das Matterhorn, unverkennbar. Es war dieses Bild vom Matterhorn, diesem gigantischen, markanten Berg, der einfach hervorsteht im Alpenpanorama und der nicht verwechselt werden kann. Und ich sagte damals, so wie das Matterhorn einzigartig hervorsteht, überragend und schön, so hat auch Christus, der Gottmensch, eine herausragende Vorrangstellung und nichts kann und darf ihm hinzugefügt werden. Was ist also die Kernbotschaft des Kolosserbriefes? Christus allein genügt. Seine Person, sein Werk steht über allem, ist genug. Und diese Wahrheit, die haben wir in den ersten 2 Kapiteln des Kolosserbriefes betrachten dürfen und uns daran auch erfreut, wie der Apostel Paulus Christus ganz, ganz groß und hell vor unseren Augen aufleuchten lässt in diesen Kapiteln. Und wir haben gelernt, hoffentlich, auch wir heute in der EFG Vullingen, wenn wir Christus mehr erkennen, er für uns die absolute Mitte bleibt und für uns genug ist, dann ist das der beste Schutz auch gegen jede Irrlehre. Denn wenn wir sehen, wie herrlich unser Herr ist und welche Vorrangstellung er hat, werden wir nicht so schnell, so leicht von falschen Ideologien verführt werden. Christus genügt. Er braucht keinen Zusatz. Und dann ab Kapitel 3 bis hinein in das Kapitel 4 wird der Brief dann ganz praktisch und der Fokus, er wird darauf hingelegt, wie der alles überragende Christus unser alltägliches, praktisches Leben in unseren Familien, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde verändert und auch prägt. Und heute wollen wir den letzten Abschnitt dieses genialen Briefes betrachten. Und um im Bild zu bleiben, wir werden gleich sehen, wie es um dieses Matterhorn, ich sag's mal so, ein starkes Basislager gab. Ein Basisteam. Die Mitarbeiter waren, aber nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Freunde. Und die gemeinsam nicht nur Christus und der Gemeinde dienten, sondern auch ihr Leben miteinander teilten und echte Gemeinschaft pflegten. Und deshalb habe ich diesen letzten Abschnitt eben so überschrieben: Miteinander dienen und Leben teilen. Lass uns die Verse 7 bis 18 aus Kolosser 4 jetzt lesen. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolossä kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es über uns hier zu berichten gibt. Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus, er tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, er lässt euch grüßen, ebenso Demas. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch lesen. Archippus, ihm sollt ihr Folgendes ausrichten. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und hier noch mein persönlicher Gruß. Ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Paulus beendet also seinen Brief, wie es damals eben üblich war, mit persönlichen Mitteilungen und Grüßen. Und vielleicht sind wir versucht, solche Verse oder so Abschnitte schnell zu überlesen, weil sie ja nicht so tiefe, dogmatische, geistliche Wahrheiten beinhalten, dafür aber etliche Namen, die wir vielleicht gar nicht so richtig aussprechen können. Aber Leute, wenn wir uns in diese Grußliste, diese so letzten Abschlussworte des Paulus hinein vertiefen, genauer hinschauen, dann ist das so wie ein Fenster, durch das man hineinschauen kann und das rege geistliche Leben der Urgemeinde sieht. Da steckt viel drin. Man erkennt sofort, dass Paulus kein Lone Ranger, Einzelgänger, Missionar war, sondern einer, der ein Team von Mitarbeitern um sich hatte. Ein Basislager sozusagen. 6 von ihnen werden hier namentlich genannt. Das waren gute Freunde, die ihn begleiteten und in seinem Dienst unterstützten. Und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, mit wie viel Liebe, Fürsorge, auch tiefer Dankbarkeit er von ihnen schreibt. und auch der Gemeinde in Kolossee nicht nur Grüße mitteilte, sondern sie auch dann an dem teilnehmen lässt, was sie persönlich bewegt. Und da sehen wir schon, echte Gemeinschaft ist nur dort möglich, wo man umeinander weiß. Und genau das sehen wir hier in den Versen 9, 7 bis 9, dieses umeinander Wissen. Paulus, das haben wir in diesem Brief schon an einigen Stellen gesehen und auch erwähnt, der stellt ja sein persönliches Ergehen nicht in den Mittelpunkt. Seine Top-Gebetsanliegen sozusagen, die drehen sich nicht um seine Befreiung aus der römischen Gefangenschaft, sondern da geht es immer um die Verbreitung des Evangeliums, um das geistliche Wohl und um das Wachstum der Gemeinden. Nichtsdestotrotz erwähnt er jetzt am Ende seines Briefes, fast so am Rande könnte man sagen, wie es mir persönlich geht, das wird euch Tychikus berichten, wenn ich ihn zurückschicke nach Kolossee. Und mit ihm reist auch Onesimus, der zu euch zurückkommt. Und die beiden, die werden euch dann mündlich alles berichten, wie es mir geht, und das wird eure Herzen ermutigen. Paulus erwähnt hier zwei Namen, wenn es um dieses Wissen umeinander geht. Zunächst mal erwähnt er Tychikus, wörtlich heißt sein Name der Glückhafte oder der Glückliche. Und in der Tat, wie glücklich konnte sich doch dieser Tychikus schätzen, dass er ein Nachfolger Jesu werden durfte und dann auch noch zum geschätzten Mitarbeiter von Paulus. Er gehörte zu diesem Basisteam. Wenn du Jesus kennst und wenn du ihn liebst und dann ihm treu dienen darfst, dann bist du wirklich ein Glückspilz. Tychikus. Er ist ein Christ aus der Provinz Asia, der heutigen Türkei, der sich Paulus auf der dritten Missionsreise anschloss und wirklich dem Apostel ein wertvoller Mitarbeiter wurde. Und ihn hatte Paulus beauftragt, was denn? Unseren Kolosserbrief, den wir gerade betrachtet haben dieses letzte halbe Jahr, sowie den Epheserbrief und dann noch den Brief an Philemon zu überbringen. An die Gemeinden. Und vor allem natürlich auch an die Gemeinde aus Kolosse. Im Neuen Testament wird mehrfach dieser Tychikus von Paulus als einer seiner treuen Mitarbeiter erwähnt. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 20, 2. Timotheus 4, Vers 12, Titus 3, Vers 12. Nehmt am besten die Konkordanz oder tippt einfach in euren Rechner Tychikus ein und dann seht ihr schon, in welchen Bibelstellen sein Name erwähnt wird im Neuen Testament. Und hier beschreibt er Paulus ihn als geliebten Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn. Was ist das für ein tolles Zeugnis? Geliebter Bruder, treuer Helfer oder wörtlich Diener und Mitarbeiter oder Mitknecht. Ich bin überzeugt, wenn Paulus das von Tychikus sagt, dann ist das nicht eine fromme Floskel, sozusagen den Honigfaden ihm durch den Mund ziehen. Der meint das ernst. Es ist ein Ausdruck tiefster geistlicher Verbundenheit und Vertrauen zwischen Paulus und Tychikus. Und wenn ich das so lese, dann fällt mir einfach auf, wie demütig eigentlich dieser Paulus war. Der hängt hier nicht sein Apostelamt irgendwie raus, sondern er sieht sich als Knecht unter Knechten, Mitarbeiter unter Mitarbeitern. Primus inter pares, der Erste unter den Gleichen. Aber alle sind im Dienst für den Herrn aller Herren. Und dieser Tychikus, er soll nicht nur den Brief überreichen, quasi ja, Postbote sein, sondern er wird von Paulus beauftragt, die Geschwister in den Gemeinden zu informieren über sein Wohlergehen und wie es dem Basisteam geht und sie im Glauben zu stärken und zu ermutigen. Und was ist das anders als pastoraler Dienst? Im Grunde vertritt der Tychikus den Apostel Paulus. Er soll, wenn er in Kolossee eintrifft, genau das Gleiche tun, was Paulus getan hätte, wenn er selbst da gewesen wäre. Tychikus ist also ein guter Freund, ein Mitarbeiter des Paulus, und ich bin mir sicher, dass er seinen Dienst, den Paulus ihm anvertraut hat, treu und auch gewissenhaft durchgeführt hat. Paulus konnte sich auf ihn absolut verlassen. Und das ist eigentlich funktionierende Teamarbeit. Die ist gekennzeichnet von Vertrauen und Verlässlichkeit. Mit Tychikus, die vorige Folie war, jetzt kommt Onesimus dran, bitte nochmal zurück. Das war Tychikus, ich glaube jetzt Vers 8. Ja, Onesimus, ja. Mit Tychikus sendet der Apostel auch Onesimus nach Kolossee. Der kam von dort, der stammte aus Kolossee. Was wissen wir über Onesimus, ihr Bibelkenner? Ich höre das Wort Sklave, ich höre das Stichwort weggelaufen. Von wem war er weggelaufen? Ah, von Philemon. Onesimus. Sein Name bedeutet, wisst ihr, was sein Name bedeutet? Der Nützliche. Aber besonders nützlich war er seinem Herrn Philemon nicht gewesen. Zumindest damals, wo er sich entschied, abzuhauen. Denn Onesimus hatte die Flucht ergriffen, war abgehauen und sehr wahrscheinlich hat er auch noch etwas mitgehen lassen. Es ist bekannt aus der Kirchengeschichte und überhaupt aus der Geschichte, dass Rom zur damaligen Zeit als Großstadt ein super Unterschlupf für entlaufende Sklaven war. Und jetzt müsste man sich, diese Geschichte ist so fantastisch, lasst das einfach auf euch wirken, das muss man sich mal vorstellen, ja? Durch verschiedene uns unbekannten Umstände trifft dieser Onesimus den Paulus in Rom. Und er wird vom Evangelium ergriffen und wird zu Christus geführt. Onesimus, dieser Dieb und Flüchtling, er trifft sozusagen in Anführungsstrichen zufällig auf Paulus. Gibt keine Zufälle. Gott hatte das so geführt. Und er hört das Evangelium und er bekehrt sich. Da kann man nur staunen und sagen, Gott findet die Seinen, auch wenn sie versuchen, ans andere Ende der Welt wegzulaufen. Und dann beginnt einfach Jüngerschaft in der Folgezeit zwischen Paulus und Onesimus. Es entsteht auch da, es entwickelt sich eine Freundschaft, denn Onesimus erweist sich als geschätzte Hilfe für den Apostel. Und auch ihn beschreibt Paulus hier als treuen und geliebten Bruder. Doch natürlich waren sich die beiden einig. Onesimus, der muss wieder zurück, der muss zu Philemon, seinem Herrn, dem er weggelaufen war, zurückkehren und das Unrecht der Vergangenheit wieder gut machen. Denn wenn jemand wirklich Christ wird und Jesus nachfolgt, der bringt auch sein Leben in Ordnung. Weil das Evangelium, das ist ja nicht nur so irgendeine Ideologie, sondern es ist eine Kraft, die das Leben verändert von innen nach außen. Und deshalb schrieb Paulus übrigens auch den schönen Philemon-Brief, in dem er für Onesimus eintritt. Und Philemon, den er auch persönlich kannte, oder ja, ich gehe sehr davon aus, ihn bittet, Onesimus nicht nur als entlaufenen Sklaven und Dieb zu sehen, sondern als Bruder in Christus. Paulus gibt also Tychikus und Onesimus nicht nur den Brief an die Kolosser, den Kolosserbrief mit, sondern auch diesen persönlichen Brief an Philemon, der Mitglied der Gemeinde in Kolosse war und, so haben wir es auch gelesen, in dessen Haus sich auch die Gemeinde zum Gottesdienst traf. Onesimus folgt also den Anweisungen seines geistlichen Vaters. Und das ist übrigens auch wirklich die beste Voraussetzung für einen weiteren Dienst, für eine weitere Berufung im Reich Gottes. Aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass einige Jahrzehnte später der Kirchenvater Ignatius, vielleicht haben einige von ihm schon gehört oder was gelesen, der hat 3 Briefe an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Und im ersten dieser Briefe wird ein Pastor von Ephesus erwähnt, der beschrieben wird als Onesimus, ein Mann unbeschreiblicher Liebe. Wir können nicht hundertprozentig wissen, ob es sich hier um den gleichen Onesimus handelt. Falls ja, dann wäre er zu dem Zeitpunkt ein alter Mann gewesen, ungefähr 70 Jahre oder über 70 Jahre. Wir werden im Himmel erfahren, die ganze Geschichte. Aber eines können wir jetzt schon sicher wissen. Das Leben des Onesimus hatte sich nach seiner Bekehrung radikal verändert. Und zusammen mit Tychikus hat er dann, als er zurückging in der Gemeinde in Kolosse, berichtet. Was haben sie berichtet? Ja, wie es Paulus geht, wie es dem Basisteam geht, wie das Evangelium sich verbreitet da im Gefängnis und darüber hinaus in Rom. Und natürlich, kann ich mir gut vorstellen, hat der Onesimus auch seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Wie Gott ihn da in Rom zu sich rief. Und wie Paulus da einfach als Gottesdiener gebraucht wurde. Und ich kann mir vorstellen, die Gemeinde in Kolosse, die haben sich mega gefreut über diese Mitteilung. Sie haben an dem ganzen Geschehen dann auch Anteil genommen. Nur wenn wir umeinander wissen, können wir füreinander da sein, können wir füreinander beten, können wir mittragen und ist überhaupt Koinonia, Teilhaberschaft, echte Gemeinschaft, Mitleben in der Gemeinde möglich. Und darum, Geschwister, so wichtig, dass wir umeinander wissen. Die Gebetsanliegen der Woche, manchmal ist es ja immer das Gleiche, aber es ist oft das Gleiche. Ja, aber es ist eine Erinnerung, dran zu bleiben, um einander zu wissen, füreinander zu beten. Die Wanderung gestern war eben auch so eine Möglichkeit, einfach Gemeinschaft zu haben. sich auszutauschen. Man läuft so zusammen und man spricht auch darüber, was einen bewegt. Und dann weiß man umeinander. Klammer auf übrigens, um so eine Wanderung, so eine Möglichkeit zu haben, braucht es auch Diener, Mitarbeiter, die sich reinhängen und das ganze Ding organisieren. An dieser Stelle herzlichen Dank euch beiden, dass ihr das gemacht habt. Ja, ihr dürft ruhig klatschen. Aber genau dazu ermutigt uns dieser Text, dass wir einfach umeinander wissen, füreinander da sind. Gemeinschaft wächst in der Gemeinde, wenn wir uns einander sagen, was uns bewegt. Ich weiß, das ist nicht so einfach manchmal und es gehört Mut und auch Vertrauen, um seine Anliegen und Sorgen zu teilen. Aber nur so funktioniert echte Gemeinschaft, wenn man umeinander weiß und auch füreinander kämpft. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen in den Versen 10 bis 14. Da werden uns noch mehr Namen von Mitarbeitern genannt, die Paulus in seinem Dienst unterstützen und auch mit ihm für das Evangelium gekämpft haben. Einer davon ist Aristarchus, ein Jude aus Thessalonich, der schon in Ephesus Paulus begleitete, könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 19. Und das ist auch eine ganz interessante und auch spannende Geschichte dort. Da kommt es zu einem gewalttätigen Aufruhr. Wisst ihr warum? Die Diana von Ephesus. Paulus, der hatte dort in Ephesus gepredigt, dass Götter, die von Menschenhand gemacht werden, gar keine Götter sind. Und naja, in einer Stadt wie Ephesus mit dem Artemis-Tempel da, oder Diana, ja, Tempel, das war ein Riesengeschäft. Und ein Silberschmied namens Demetrius, der sich natürlich sorgte, dass durch diese neue Religion der Christen sein Geschäft einfach den Bach runtergeht, er zettelt einen Aufruhr an. Und wie besessen stürmt die Menge ins Amphitheater, so lesen wir das in Apostelgeschichte 19, Vers 29, sie ergreifen Gaius und Aristarchus, die zwei Reisegefährten des Paulus, und sie zerren sie mit sich. Und da sehen wir schon dieser Aristarchus, was ja ein Mitarbeiter er war. Er nahm diese ganzen Schwierigkeiten auf sich, die eine Mitarbeit mit Paulus mit sich brachte. Er war bereit, mit Paulus für das Evangelium zu kämpfen und auch zu leiden. Weil dieser Kampf schließt immer auch Leiden mit ein. Er blieb auch weiter an der Seite des Paulus. Er begleitet ihn auf seiner Reise nach Jerusalem und auch auf seiner Romreise, wie er nicht von seiner Seite, sodass Paulus in Vers 10 hier schreibt, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Aristarchus, das war ja nicht wirklich ein Gefangener, also wie Paulus. Gegen ihn gab es keine Anklage. Aber er wurde freiwillig ein Mitgefangener, weil er um des Evangeliums willen das Leben des Paulus teilte. Und er war bei ihm. Und er half ihm. Und er tröstete ihn. Und er betete sicherlich mit ihm und diente ihm. Also Aristarchus war nicht so ein Schönwetterfreund, oder wie singt Reinhard May so schön, zähl nicht auf Schönwetterfreunde im Orkan, glaube ich, ist die eine Zeile. Zähl nicht auf Schönwetterfreunde im Orkan. Ein Schönwetterfreund war Aristarchus ganz bestimmt nicht, sondern er war bei Paulus, als es richtig stürmisch wurde, ein echter Freund und Mitkämpfer, der sich total mit diesem Auftrag des Apostels Paulus identifizierte und auch bereit war, seine Lasten und auch Nöte, diese ganze Gefangenschaft mitzutragen. Solche Mitarbeiter, liebe Geschwister, kann man sich nur wünschen als Leiter. Nicht solche, die sich selbst suchen und an ihrem eigenen Profil arbeiten, ihr eigenes Ding drehen, sondern treue Diener Gottes, die die Gemeinde lieben, die mittragen und mitkämpfen für das Evangelium. Ohne solche, in Anführungsstrichlein, Mitgefangene kann ein Leiter nicht arbeiten. Ja, und dann wird hier auch Markus, der Vetter von Barnabas, genannt. Auch er schickt Grüße an die Gemeinde in Kolosse und ist einer der Mitarbeiter des Paulus. Ich liebe die Geschichte von Johannes Markus. Stichworte, was wisst ihr über ihn? Auch noch mal so ein Fugitivus, gell? Okay, gut, richtig. Ungefähr 12 Jahre zuvor hatte Paulus und Barnabas, also der Onkel von Johannes Markus, die haben Johannes Markus auf ihre erste Missionsreise mitgenommen. Doch wenig später, richtig gesagt von Annemarie, schmeißt Johannes Markus das Handtuch. Der quittiert den Dienst. Können Sie nachlesen in Apostelgeschichte 13. Als Paulus auf seine zweite Missionsreise aufbrechen will, kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und Barnabas. Wegen Johannes Markus. Denn Barnabas, der will seinen Cousin wieder mitnehmen. Aber der Paulus, der sagt, nee, komm nicht in Frage, unzuverlässig. Der hat uns auf der ersten Missionsreise damals im Stich gelassen. Den nehmen wir nicht mit. Und es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas wegen Johannes Markus, sodass sich diese zwei älteste Missionare trennen. Barnabas und Johannes Markus segeln nach Zypern und Paulus wählt sich Silas als neuen Begleiter, Mitarbeiter aus für die zweite Missionsreise. Doch jetzt finden wir Markus wieder bei dem Apostel Paulus. Und in dem Brief an Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 11, da schreibt der Paulus, nur Lukas ist bei mir, nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Was für eine Wende. Er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Johannes Markus war jetzt mit Paulus in Rom und er gehörte zum Basisteam und zu diesen grüßenden Mitwirkenden. Und diese ganze Geschichte um Johannes Markus, das ist so ein tolles Beispiel dafür, wie es unter Christen doch möglich ist, auch nach Versagen und Streit sich wieder zu versöhnen und zusammenzuarbeiten. Auch unter Christen kommt es immer wieder vor, dass es unterschiedliche Meinungen und Auseinandersetzungen gibt. Es werden Fehler gemacht jenseits von Eden. Und manchmal sogar große Fehler, auch unter Christen, sodass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Aber Gott bereut seine Berufung nicht. Er stellt seine Diener wieder her und Paulus nimmt diesen anfänglichen Versager wieder auf und Markus wird zu einem ganz besonderen Mitarbeiter des Paulus, der dann unter Anleitung des Heiligen Geistes 6 Jahre später das Markus-Evangelium verfasst. Vom Versager wurde er zum Vertrauten des Apostels Paulus. Und wir wissen, dass er auch ein sehr enger Freund und Vertrauter vom Apostel Petrus war. Und hier wird er einfach den Geschwistern aus Kolossä empfohlen, wenn Markus zu euch kommt, nehmt ihn auf, heißt ihn willkommen, habt völlige Gemeinschaft mit ihm. Es ist so wichtig, meine Lieben, dass wir auch in unserem Dienst Geschwister, die uns mal enttäuscht oder die versagt haben, dass wir die nicht für immer abschreiben. Denn wir alle sind am Wachsen. Ob Leiter oder Mitarbeiter, wir sind am Wachsen und wir brauchen viel Gnade. Ja, und dann erwähnt Paulus hier noch einen 5. Mitarbeiter aus seinem Team, einen gewissen Jesus, der auch Justus genannt wird, also Jesus der Gerechte, ein für uns etwas ungewöhnlicher Name. Ich weiß, im Spanischen, da gibt es mehr Jesus, ja, die haben das, hatten nicht so diese Scheu, ihre Kinder auch mal Jesus zu nennen. Das war damals einfach ein bekannter jüdischer Name und den Beinamen hatte dieser Jesus eben Justus, der Gerechte. Eigentlich ein schöner Name. Und er zusammen mit Aristarchus und Johannes Markus waren die jüdischen Mitarbeiter in seinem Team. Diese 3 jüdischen Teammitglieder waren bereit, die haben auch ein Riesenopfer gebracht. Weil ihr wisst, die großen Auseinandersetzungen hatte Paulus immer mit den eigenen Leuten, mit den Juden aus den Synagogen, die einfach das Evangelium nicht einfach so angenommen haben. Aber hier werden 3 Namen erwähnt. Diese 3 jüdischen Teammitglieder, die waren bereit, diese ganze Schmach auf sich zu nehmen, ihr Volk und ihre Tradition zu verlassen, um Jesus zu dienen und Paulus zu unterstützen. Und das muss für Paulus wirklich ein unglaublicher Trost gewesen sein, sonst hätte er das hier nicht ausdrücklich erwähnt, diese 3 aus dem jüdischen Volk. Sie sind für mich ein großer Trost. Und dann gab es noch einen besonderen Mitkämpfer hier für das Evangelium an der Seite des Paulus und das war Epaphras. Auch er grüßt die Gemeinde in Kolossä. Mit seiner Geschichte sind wir ein bisschen besser noch vertraut, denn, haben wir auch schon erwähnt, während dieser Predigtreihe, der Epaphras, wer war das nochmal? Ich weiß, das ist ein bisschen schulmeisterisch, aber die Wiederholung hilft uns, dass wir uns Wahrheiten einprägen. Das weiß jeder Lehrer. Und ein Prediger ist immer auch ein Lehrer. Epaphras, ihr lieben Bibelkenner hier. Eine ganz wichtige Person, wenn es um den Kolosserbrief geht. Hat eine wichtige Nebenrolle. Wurde schon im 1. Kapitel erwähnt. Ihr erinnert euch bestimmt, dieser Epaphras, der hat sich sehr wahrscheinlich in der Versammlung in Ephesus bekehrt, als Paulus das Evangelium verkündigt hat. Der hat das Evangelium gehört von Paulus, hat sich entschieden, ein Nachfolger Jesu zu werden. Und dann, was macht er? Er geht zurück in seine Heimatstadt Kolossä, weil der kam aus Kolossä. Und er fängt selber an, dort das Evangelium zu verkündigen. Und Gott schenkt das Wunder, dass Menschen zum Glauben kommen. Und dann gründet er dort die Gemeinde in Kolossä. Und was passiert dann? Und das dreht sich ja viel im Kolosserbrief, gerade in Kapitel 2. Dann kommen diese gefährlichen Ideologien auf, diese Irrlehrer, die diese junge Gemeinde gefährden. Und Epaphras, er, Er macht sich auf diesen langen Weg von Kolosse nach Rom zu seinem Bekehrungsvater, um ihm von dieser Gefahr zu berichten. Auf das hin beginnt Paulus den Kolosserbrief zu schreiben. Er verfasst den Kolosserbrief, den jetzt Tychikus und Onesimus nach Kolosse überbringen sollen und auch überbrachten. Aber Epaphras, er blieb bei Paulus in Rom. Und der schreibt jetzt den Kolossen über ihren, und jetzt schreibt der Paulus den Kolossen über ihren ehemaligen Pastor. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus, auch ein grandioses Zeugnis hier. Das sagt übrigens Paulus nur von sich selbst und einmal von Timotheus. Diener von Jesus Christus, er tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein. Ja, wie tut er das? Wie kämpft er für die Kolosser, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt? Ja, der ist krank geworden. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Paulus in seinem Hausarrest da in Rom zusammen eben mit Epaphras, aber mit dem ganzen Basisteam, die haben sich regelmäßig getroffen und haben gebetet, haben gekämpft, sind auf die Knie gegangen, haben für die Gemeinden gekämpft, für die Anliegen, dass Gott diese Gemeinden bewährt, eben das, was sie hier schreiben. Sie haben durch Gebet gekämpft, vielleicht auch für jeden Einzelnen gebetet, dass Gott die Geschwister dort bewahrt, vor diesen Irrlehren und dass sie im Glauben wachsen und so weiter. Wir sehen also hier, Epaphras war nicht nur ein wunderbarer Gemeindegründer, sondern auch ein unermüdlicher Kämpfer im Gebete, darum gerungen hat, dass Gott die Gemeinde in Kolossee, aber auch die in Laodicea und Hierapolis festgründet in dem Evangelium, sodass sie allen diesen Verführungen durch die Irrlehrer widerstehen und standhalten können und dass sie geistlich reifen und in allem den Willen Gottes erkennen. Geschwister, wiederholt habe ich hier während dieser Predigtreihe erwähnt, wie wichtig dieser Dienst der Fürbitte, dieser Gebetskampf für eine Gemeinde ist. Und ich möchte uns am Ende nochmal ermutigen, lassen wir nicht nach im Gebet. Beten wir für die Gemeinden. Fürbitte ist ein Kampf gegen diese listigen Anläufe des Satans. Und in einer Woche beginnen die Sommercamps. Was meint ihr, was da los ist? Da wird auch der Widersacher versuchen zu stören. Und deshalb haben wir heute für die Mitarbeiter gebetet hier, sie unter Gottes Segen gestellt. Und wir sind herausgefordert, in den nächsten Wochen immer wieder gezielt diese Camps zu umbeten. Das bedeutet, umeinander kämpfen. Füreinander kämpfen. Epaphras kämpfte im Gebet für die Gemeinden. Auch wenn er weit weg war, kämpfen wir doch im Gebet für die Sache Gottes, für die Mission. Beten wir für die Christen, für unsere Geschwister in den islamischen Ländern. Beten wir für die messianischen Gemeinden in Israel. Beten wir auch für die Gemeinden in unserer Umgebung. Und natürlich auch für unsere geistliche Familie hier. Es gibt so viele Nöte. Und wir brauchen diesen Gebetskampf. Und dann erwähnt hier Paulus auch noch den geliebten Arzt Lukas als Grüßenden. Nun, über Lukas, den Arzt, da wissen wir doch schon einiges, gell? Das ist er gehörte zur Prominenz des Neuen Testaments, kann man fast sagen, denn Lukas, er war auch der Verfasser der Apostelgeschichte und auch des Lukas-Evangeliums. Und Lukas war ein absolut treuer Mitarbeiter und enger Freund des Apostels Paulus, der seine Missionsarbeit unterstützte, ihn auf der Missionsreise begleitete und letztlich bis zu seinem Lebensende, vielleicht sogar als Leibarzt sozusagen, bei ihm blieb. Denn wie schon erwähnt, gerade da in 2. Timotheus 4, Vers 11, da schreibt der Paulus an Timotheus, nur Lukas ist bei mir. Im Gegensatz zu Lukas steht Demas, der zwar hier noch positiv erwähnt wird, aber leider in 2. Timotheus 4, Vers 10, da lesen wir, dass er später zurück in die Welt ging. Denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt liebgewonnen hat. Wie realistisch ist doch die Bibel? Auch der Verlust eines einst treuen Mitarbeiters blieb Paulus nicht erspart. Und es tut weh. Es tut weh, wenn treue Mitarbeiter das Basisteam verlassen. Umso größer ist der Schmerz, wenn sie sich sogar vom Glauben abwenden und die Welt liebgewinnen. Hier wird er noch positiv erwähnt, so nebenbei als Gruß. Der grüßt euch auch später. Er hat mich verlassen. Ist für mich auch immer wieder eine Erinnerung, wenn ich diesen Vers oder diese Geschichte von Demas lese. Eine Erinnerung, nicht zu viel auch von Mitarbeitern zu erwarten. Oder überhaupt von Menschen. Erwarte nicht zu viel von Menschen, Johann. Sie können niemanden täuschen. Zum Gemeindeleben gehört nicht nur das Umeinanderwissen und das Füreinanderkämpfen, sondern auch ganz einfach das Einandergrüßen. Und das durchzieht ja hier eigentlich diesen ganzen Abschnitt und nochmal ganz besonders auch die Verse 15 bis 18. Paulus selbst sendet Grüße an die Geschwister und bittet dabei auch die Gemeinde in Laodicea von ihm zu grüßen. Wir lesen noch einmal von dieser Gemeinde. Wo denn? In der Offenbarung 3, lesen wir, dass sie leider lau geworden war, ausgesprochen materialistisch, selbstzufrieden. Laodicea ist auch eine Warnung bis in unsere Zeit. Und dann grüßt Paulus Nympha oder Nymphas und die Gemeinde in ihrem oder in seinem Haus. Es bleibt ein bisschen unklar, ob Nymphas ein Frauenname oder ein Männername war. Da gehen die Meinungen auseinander. Aber offensichtlich hat sich die Ortsgemeinde damals in kleinen Hausgemeinden versammelt. Philemon zum Beispiel, der hatte auch sein Haus geöffnet. Vielleicht hat er auch ein großes gehabt, war vielleicht auch ein bisschen wohlhabend, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich dort eine Hausgemeinde in Kolosse getroffen. Also man konnte als Gemeinde auch leben, wachsen, sich entwickeln, auch ohne ein großes Gebäude zu haben, in der alle hineinpassen. Das sehen wir auch aus diesen Versen. Und dann bittet Paulus, dass der Kolosserbrief auch in der Gemeinde in Laodicea vorgelesen werden soll. Und die aus Laodicea, die sollen ihren Brief, der uns nicht erhalten blieb, der Gemeinde in Kolosse schicken. Und die sollen ihn dort lesen. Es gibt etliche Bibelausleger, die der Meinung sind, dass bei diesem Laodiceerbrief wohl der Epheserbrief gemeint ist, der ja auch eine Art Rundschreiben gewesen sein soll, aber all das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall hatten diese Gemeinden, die da auch in unmittelbarer Nähe beieinander waren, ja, Kolosse, Laodice, Hierapolis, die hatten Kontakt miteinander. Die kannten sich, die hatten Austausch, ja. Und ich glaube auch, dass die alle in Gefahr standen, eben von diesen ihre Lehrern verführt zu werden. Und deshalb sagt Paulus, tauscht die Briefe aus, lest sie euch vor. Und dann fügt Paulus hier zum Schluss noch so eine Ermahnung an einen gewissen Archippus ein. Fast so, als würde er sagen, fast hätte ich es vergessen. So, so, so fühlt sich das an, wenn man diesen letzten Abschnitt hier liest. Vers 17, Archippus, sollt ihr Folgendes ausrichten, vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Auch da wissen wir nicht genau, wer dieser Archippus war, weil er im Philemonbrief zusammen mit Philemon und Apia, in deren Haus genannt wird, da meinen manche Ausleger, dass es der Sohn von Philemon gewesen sein kann, also von Philemon und Apia. Er hatte auf jeden Fall einen Auftrag oder einen Dienst in der Gemeinde und den sollte er nicht vernachlässigen, sondern mit ganzem Einsatz und Eifer tun. Ich glaube, ihr Lieben, der Vers, er wird bedeutsamer für uns, wenn wir hier unseren eigenen Namen einsetzen und vielleicht Gottes Geist zu uns sagen hören, vernachlässige deinen Auftrag nicht, den du als Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und das gilt übrigens jedem von uns. Denn jedem von uns ist ein Auftrag und ein Dienst vom Herrn gegeben worden. Und wir werden eines Tages Rechenschaft ablegen müssen, wie wir diesen Auftrag erfüllt haben. Bis jetzt hatte Paulus seinen Brief diktiert. Nun unterschreibt er ihn eigenhändig und beendet diesen grandiosen Brief mit einer Bitte und einem Zuspruch. Denkt an mich in meinen Fesseln. Das ist eine sehr ehrliche Bitte. Und da wird nochmal deutlich, Paulus, der steht nicht so irgendwo hoch erhaben über seine schwierige, ungewisse Situation im Gefängnis in Rom, sondern in einem kurzen Satz, aber deutlich, bittet er hier nochmal die Geschwister um das Mittragen und auch das Mitleiden in dieser konkreten Situation. Und dann, als letzter Satz, mit eigener Hand geschrieben, dieser Zuspruch, die Gnade sei mit euch. Das ist der Zuspruch des ganzen Heils Gottes in Christus für die Gemeinden. Gnade. Das ist die unverdiente, schenkende Zuwendung Gottes. Wir sind darauf angewiesen, nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern eben jeden Tag, immer wieder, ohne Ende. Liebe Geschwister, Gnade sollte für uns, die wir die Gnade Gottes erfahren haben, immer noch ein atemberaubendes Wunder sein. Und ich sage ganz bewusst Wunder, denn ich glaube, Gnade ist ein Wunder. Gnade ist das Unerklärlichste, aber es ist auch das wirksamste und mächtigste Ding auf dieser Welt. Und je länger ich auf diesem Weg der Nachfolge bin, desto mehr bin ich überzeugt, nichts erfasst und verändert die Seele eines Menschen mehr als die Macht echter Gnade. Mit dem Segenswunsch der Gnade hatte Paulus, ihr erinnert euch sicherlich noch, seinen Kolosserbrief begonnen. Und jetzt am Ende steht nochmal dieser Zuspruch der Gnade. Gnade ist, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat und uns erlöst hat in Jesus Christus. Gnade ist, dass wir als erlöste Kinder Gottes zu einer Gemeinschaft gehören, zur Gemeinde, die Christus liebt und für die Christus wirklich über allem steht. Gnade ist auch, dass wir heute hier sind, dass wir gesund sind. Gnade ist, dass wir uns am Leben erfreuen dürfen. Gnade ist es, dass wir sehen, dass Gott so viel Schönes in unser Leben hineingelegt hat, was nicht nur zweckmäßig, sondern auch schön ist, uns zur Freude. Viele von uns werden in den nächsten Wochen oder in den Ferien, vielleicht in den Urlaub gehen. Leute, das ist Gnade, dass wir uns an der Schöpfung erfreuen können, weil wir wissen, dahinter steckt ein genialer Schöpfer. Das ist Gnade, zum Matterhorn aufzublicken und zu wissen, der Designer, der Schöpfer ist Gott. Der Schöpfer hat uns mit Gnade beschenkt und der Erlöser hat uns mit Gnade beschenkt. Gnade, das sind Gottes unendlich viele Liebeserweise, die unser ganzes Leben bestimmen und beschenken. Und möge Gott es schenken, dass wir mit den Augen des Herzens die vielen Gnaden erweise Gottes immer wieder erkennen können. Und lass uns diese Predigtreihe mit einem dankbaren und auch anbetungsvollen Herzen abschließen, denn ohne Gnade können wir nicht mehr leben. Und wenn auch die Verführer mit ihrem noch so einladenden und locken, Christus und Rituale, Christus und das Gesetz, Christus und die Engel und die Mystik und die Esoterik und was weiß ich was alles noch, Christus und. Lasst uns darauf ein klares Nein sagen. Und deutlich bezeugen mit unseren Worten, aber auch mit unserem ganzen Leben. Christus allein. Die Gnade genügt. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von Herzen danken für diese letzten 6 Monate, in denen wir gemeinsam hier fortlaufen, am Sonntag in den Predigten, den Kolosserbrief betrachten durften. Heiliger Geist, danke, dass du diese Worte uns geschenkt hast, aber dass du derjenige auch bist, der sie auf unser Herzen anwendet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder die Augen des Herzens öffnest, damit wir die Schönheit und die Erhabenheit und die Herrlichkeit des Herrn Jesus und des Vaters erkennen können. Dreieiniger Gott, du hast deine Gemeinde überreich beschenkt und ihr auch eine herrliche Berufung, einen Auftrag gegeben. Hilf uns, diesen Auftrag ernst zu nehmen und ihn zu erfüllen. Und wir bitten dich auch, dass du uns vor allem Bösen bewahrst. Wenn Irrlehren aufkommen, falsche Ansichten, das, was etwas zum Evangelium hinzufügen will, Herr, dass wir das erkennen und dass wir uns an den Kolosserbrief erinnern, was du uns da gesagt hast und dass wir ganz fest in dir bleiben und verwurzelt sind. Herr Jesus, dein Geist wohnt in uns und durch ihn können wir allen diesen Stürmen widerstehen, können wir die Einheit und die Reinheit der Gemeinde bewahren und und einfach standfest bleiben. Hilf uns, dass wir durch deine nie endende Gnade unsere Berufung hier auf Erden erfüllen und dich verherrlichen mit unserem ganzen Leben und unserem ganzen Sein. Deine Gnade sei mit uns allen. Amen.